Geschichte im Vortrag. Live aus dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Reihe Geschichte im Vortrag. So wollen wir euch die Möglichkeit geben, dass ihr unsere Vorträge auch anhören könnt, wenn ihr nicht live bei uns vor Ort sein konntet. Doch nun zur heutigen Sonderfolge. Am Tag des offenen Denkmals, am 8. September 2024, hat unser Direktor Alexander Schubert bei uns einen Vortrag gehalten. Unter dem Titel Prinzregent Luitpold von Bayern, Speyer und das Museum widmete er sich der Entstehung unseres Museumsgebäudes. In knapp 40 Minuten erhaltet ihr einen umfassenden Einblick, wieso eigentlich der Prinzregent das Museum von dem bekannten Architekten Gabriel von Seidel errichten ließ. Aber hört nun selbst!
Das Museum ist Teil des Tages des offenen Denkmals. In der Regel ist dieser Tag des offenen Denkmals ja dazu da, Türen zu öffnen, die sonst verschlossen sind und Einblicke zu gewähren, die sonst nicht möglich sind. Unser Museum ist für Sie alle immer geöffnet, trotz der Baumaßnahmen. Und trotzdem möchte ich Ihnen heute ein bisschen was vorführen, was Sie sonst wahrscheinlich nicht zu sehen bekommen. Und vor allem möchte ich Sie in eine Zeit mitnehmen, in die Anfänge, wie überhaupt dieses Museum erbaut wurde. Wenn wir uns unserem Denkmal Historisches Museum der Pfalz von außen widmen, dann springt Ihnen gleich eine Inschrift ins Auge. Am linken Turm vor dem Museumseingang können Sie lesen, auf Lateinisch, Regnante Luitpoldo Princeps Regie Bavariae Structum und dann die Jahreszahl, ich sage es mal auf Deutsch, unter der Regierung des Prinzregenten Luitpold von Bayern erbaut im Jahre 1908. Und da stellt sich jetzt tatsächlich die Frage, wer war dieser Prinzregent und wie kam es überhaupt zum Bau dieses eindrucksvollen Gebäudes? Wer waren auch die klugen Köpfe, die für dieses Denkmal verantwortlich sind? Prinzregent Luitpold, er lebte von 1821 bis 1912 und regierte von 1886 an bis zu seinem Tod das Königreich Bayern und damit länger als jeder andere bayerische Regent des Königreich Bayern regiert hat. Und das ist eigentlich verwunderlich, weil er eben an dieses Amt, Regent von Bayern zu werden, erst im Rentenalter kam mit 65 und letztendlich eigentlich dramatische Umstände dafür verantwortlich waren, dass er Bayern regieren sollte. Er war dafür nicht vorgesehen, er war der jüngste Sohn von König Ludwig von Bayern, Ludwig I., über den haben wir gerade vor kurzem eine Ausstellung erfolgreich zu Ende gebracht. Und Prinzregent Luitpold war der jüngste Sohn. Sie sehen den jungen Mann hier auf der rechten Seite. Nachfolger von Ludwig war ab 1848 sein erstgeborener Sohn, Maximilian II. Und der Prinzregent Luitpold war für eine militärische Karriere vorgesehen, wobei König Ludwig schon seinerzeit sagte, er solle sich so breit aufstellen gewissermaßen, so viel lernen, dass er für jedes Amt letztendlich in Frage käme. Das war vielleicht sogar ein gewisser Weitblick seines Vaters. Die Umstände allerdings, mit denen konnte zu diesem Zeitpunkt noch keiner rechnen. Denn Nachfolger von Ludwigs I. Sohn, Maximilian, war dessen Sohn Ludwig II. Und Ludwig II. Wurde am 9. Juni 1886 nach langen politischen Verhandlungen entmündigt. Für Ludwig selbst ein Riesenaffront. Ludwig wurde in Haft gesetzt und er schrieb in der Haft noch einen Brief an diesem 9. Juni und machte dafür den Prinzregenten Luitpold verantwortlich, der ihn außer Gefecht gesetzt habe, um selbst nach dem bayerischen Königsthron zu greifen. Also ich habe hier das Zitat, wer kann nur hinter einem solchen Verbrechen stecken? Prinz Luitpold vermutlich, also der eigene Onkel. Ludwig kam also in Haft und Luitpold übernahm die Regierungsgeschäfte von Bayern. Auch Kaiserin Sisi schrieb daraufhin nach dieser Absetzung ihres Cousins ein Gedicht. Ich lese mal kurz vor. Seht den heuchlerischen Alten, drückt ihn sein Gewissen nicht, tut so fromm die Hände falten, sauersüß ist sein Gesicht, wie sein langer Bocksbart wackelt. Falsche Augen sah man nie, ist sein Hirn auch ganz vernagelt, steckt es doch voll Perfidie. Seinen Neffen, seinen König stieß er tückisch von dem Thron, doch dies ist ihm noch zu wenig, säh sich dort gern selber schon. Also sie unterstellt auch wiederum Luitpold, dass er selber nach dem bayerischen Thron greife. Drei Tage später dann die Katastrophe für das Haus Wittelsbach, als König Ludwig II. Im Starnberger See tot aufgefunden wurde. Bis heute sind die Todesumstände ungeklärt, aber das hat letztendlich zu einem enormen Sinneswandel gesorgt, denn in Bayern war Ludwig II. Vorher natürlich sehr umstritten, weil er für seine riesigen Bauvorhaben für die Schlösser unglaublich viel Staatsvermögen ausgegeben hatte und deshalb viele auch darauf gedrängt hatten, dass er abgesetzt würde. Aber dass der König natürlich 3 Tage später zu Tode käme, damit hatte keiner gerechnet. Dementsprechend war der Anfang von Prinzregent Luitpold sehr beschwerlich. Als er das erste Mal durch München mit der Kutsche ritt, wurde die Kutsche mit Steinen beworfen und er wurde ausgebuht. Man machte ihn buchstäblich nicht nur für die Absetzung Ludwigs II. Verantwortlich, sondern unterstellte ihm, dass er auch für den Tod verantwortlich sei. Trotz allem leistete Luitpold am 28. Juli den Eid als Bayerns Verweser ab. Denn wenn wir nochmal kurz auf den Stammbaum blicken, es hätte ja theoretisch noch einen anderen Thronfolger gegeben, das war der jüngere Bruder Ludwigs II., König Otto von Bayern. Der war aber regierungsunfähig, er war seit Jahren in einer geschlossenen Anstalt als regierungsunfähiger Abkömmling des Hauses Wittelsbach. Von daher also ein ganz schlechter, schwerer Start für den Prinzregenten. Wie kommt es nun zu diesem ungeheuren Popularitätswandel? Tatsächlich gelang es Luitpold in den Jahren seiner Regierung entgegen aller Erwartungen die bayerische Monarchie zu stabilisieren und er prägte letztendlich eine ganze Epoche, die heute eben den Namen Prinzregentenzeit trägt, die auch als Sinnbild für die gute alte Zeit gilt, wenngleich auch Luitpold sehr in die Moderne hineingewirkt hat und letztendlich auch einen Umbruch mitgestaltet hat. So sah es dann gegen Ende der Regierung aus, dass Luitpold tatsächlich überall verehrt wurde. Auch in Speyer, er war insgesamt 3-mal in der Pfalz, 1885, da war er noch nicht Prinzregent, und dann 2-mal als Herrscher Bayerns, 1888 und 1894. Und von dem Besuch von 1894 hat unser Stadtarchiv tolle Aufnahmen, beispielsweise eben das reich geschmückte Altpörtl, wie ein Triumphbogen geschmückt zur Durchfahrt für den Prinzregenten bereitet, mit der Inschrift »Heil unserem Prinzregenten«. Aus heutiger Sicht stört man sich vielleicht ein bisschen an diesem Heil, aber damals natürlich völlig naheliegende Huldigung für den Regenten. Der Prinzregent zeigte sich auch der Speyerer Bevölkerung, machte eine Kutschenfahrt in der 4-spännigen offenen Kutsche unterhalb des Domes und er besuchte beispielsweise auch die Zigarrenfabrik Wellensieg und Schalk in Speyer. Die war dort beheimatet, wo heute unser Stadtarchiv seinen Sitz hat, also Johannesstraße 22a. Auch hier hielt der Prinzregent eine Rede und das ist sicherlich eines seiner Erfolgsgeheimnisse gewesen, dass er sehr volksnah war, dass er eben mit den Menschen auch in Kontakt getreten ist. Und er hat tatsächlich eben ein großes Herz für Kinder gehabt. Beispielsweise hat er verfügt, dass Familien, die 7 Söhne hatten, das Ganze durfte nicht durch Töchter unterbrochen sein und alle 7 Söhne mussten aus erster Ehe stammen, also es musste die gleiche Mutter und der gleiche Vater sein. Wem dieses Kunststück gelang, für den übernahm der Prinzregent für das jüngste Kind eine lebenslange Patenschaft, die finanziell ausgestattet war, die in der Regel auch damit verbunden war, dass dieses Kind Luitpold getauft wurde. Und das Ganze zog viele Nachahmer nach sich, also auch Familien, die es nicht bis zum 7. Kind geschafft haben, haben häufig ihren Sohn, den 4. Geborenen oder 5. Geborenen dann auch Luitpold trotzdem genannt. Also es war eine Maßnahme, die sehr, sehr gut ankam. Das hier ist natürlich kein zeitgenössisches Foto, sondern es ist aus einem Lustspiel des Komödienstadels, der 7. Bur. Da geht es darum, dass eine Familie eben 6 Söhne auf die Welt gebracht hat und das 7. war ein Mädchen und dann wurde getrickst. Und das Mädchen wurde lang genug mit dem jungen Namen versehen und als Junge geführt, um an diese Patenschaft und das damit verbundene Geld zu kommen. Das Schauspiel wurde in der Zeit des Prinzregenten geschrieben und es zeigt auch, welche Kreise das Ganze gezogen hat. Dementsprechend gewann Prinzregent Luitpold zunehmend an Popularität. Das drückt sich auch hier in der Pfalz aus darin, dass seine Geburtstage mit großen Feierlichkeiten begangen wurden. Schon der 72. Geburtstag, hier habe ich so eine Einladung eines Empfangs in Kaiserslautern anlässlich des 72. Geburtstages des Prinzregenten und das gleiche aus Kaiserslautern zum 80. Geburtstag, ein Festbankett und das sind nur Beispiele, also in der ganzen Pfalz und natürlich auch im rechtsrheinischen Bayern wurde der Geburtstag des Prinzregenten groß gefeiert, und zwar so groß, dass der Prinzregent intervenieren musste, dass er gesagt hat, wenn ihr meine Geburtstage so groß feiert, dann feiert ja nicht am 28. Juli noch die Erinnerung an meinen Amtsantritt. Also er musste den Feierlichkeiten durchaus Einhalt gebieten, weil es immer wieder eben zu solchen Luitpoldfeierlichkeiten kam. Das hier nochmal ein Beispiel zum 80. Geburtstag aus Landstuhl oder zum 90. Geburtstag hier auch nochmal eine entsprechende Grußkarte zum 90. Geburtstag des Prinzregenten. Aber damit nicht genug, es wurden in der Landschaft Sehenswürdigkeiten oder Erinnerungsdenkmäler geschaffen, beispielsweise der Luitpoldturm auf dem Weisenberg im Pfälzer Wald 1909 eröffnet, eingeweiht zu Ehren des Prinzregenten, oder auch Gedenksteine wie in der Luitpoldsruhe bei Edenkoben oder die Luitpoldlinde bei Esstal, und das sind auch wieder nur wenige Beispiele von vielen Erinnerungspunkten, die zu Lebzeiten des Prinzregenten errichtet wurden. All das zeugt von dieser großen Popularität, die er im Laufe seiner Herrschaft in Bayern, aber eben auch in der Pfalz gewann. Ein großes Denkmal, wie gesagt, um das geht es heute, das ist das Historische Museum der Pfalz, durch die Inschrift eben auch ein Denkmal für den Prinzregenten. Wer war nun für den Bau verantwortlich? In allererster Linie ist natürlich da der Historische Verein der Pfalz zu nennen. Der Historische Verein der Pfalz wurde ursprünglich 1827 auf einen Erlass König Ludwigs hin gegründet, der die Menschen in seinem Königreich aufrief, sich zusammenzuschließen, aufzuschreiben, welche Hinterlassenschaften in den Burgen, Klöstern und Schlössern zu finden sei, welche Überlieferung da sei, alles an die Bayerische Akademie der Wissenschaft zu melden. Und das war die Geburtsstunde der Geschichtsvereine in Bayern und auch die Geburtsstunde unseres historischen Vereins. Deswegen feiern wir in 3 Jahren auch den 200. Geburtstag unseres Vereins. Der historische Verein wurde dann mehrfach wieder gegründet, weil es eben immer wieder auch zu Auflösungen kam. Und letztendlich gründete er dann 1869 das Historische Museum der Pfalz. Sie sehen auf dem Bild, es sieht ganz anders aus als unser heutiges Museum, denn dieses war im damaligen Realgymnasium am heutigen Willy-Brandt-Platz, also da, wo heute das Sparkassengebäude steht, da war dieses Realgymnasium. Und im ersten Stock, im Obergeschoss, da war das Historische Museum der Pfalz untergebracht. Es vereinte die Sammlungen des Historischen Vereins, die Sammlungen der Stadt Speyer, des Rheinkreises und auch Privatleihgaben. Allerdings störte man sich recht schnell daran, dass dieses historische Museum sehr wenig Platz hatte, dass auch die Wegeführung sehr schlecht war, es fehlten Treppen, so wurde es damals aufgeschrieben, die Sicherheit auch vor Diebstählen wurde als Problem gesehen und auch die Feuergefahr. All das brachte man immer wieder vor, mit dem Ziel, ein neues eigenes Museumsgebäude errichten zu können. Entscheidend war dafür natürlich der Wille des bayerischen Staats und damit auch des bayerischen Regenten, auch des Prinzregenten. Und so wurde im Vorfeld für die Erbauung unseres Museums dann eine Delegation von 2 Direktoren, das war der Direktor des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg und der Direktor des Bayerischen Nationalmuseums in München, die 2 wichtigsten Museen im Königreich, nach Speyer geschickt, um sich das hier vor Ort anzusehen und zu bestätigen, dass dieser Museumsbau im Realgymnasium nicht der Güte, der Qualität der Exponate, die dieses Museum beherbergt, entsprechen würde. Das Ganze wurde auch bestätigt und so kam es dann zu einem Ablauf, der aber trotz allem zeigt, dass es von der Idee, ein Museum zu bauen, bis zur Einweihung trotz allem 18 Jahre gedauert hat. Das macht mich dann doch wieder etwas demütig, wenn ich die langen Zeiten sehe, die wir mit unserem Erweiterungsbau haben. Also 1892, Neujahr, in seiner Ansprache, da thematisierte der damalige Regierungspräsident Paul von Braun, der gleichzeitig auch Vorsitzender des Historischen Vereins der Pfalz war, zum ersten Mal die Frage eines Museumsneubaus. 1899 wurde dann ein Museumsverein gegründet. Dieser Verein hatte vor allem natürlich das Ziel, Geld zu sammeln, um den Bau realisieren zu können. 1904 präsentierte Gabriel von Seidel erstmals seine Baupläne. 1906 wurde er offiziell beauftragt mit der Bauleitung für das Museum. Damals veranschlagte man die Bausumme von 585.000 Mark für das Gebäude. März 1907 begann dann die Bauausführung, weil man das Geld für den Rohbau zusammen hatte. Das fand ich auch sehr mutig, als ich das jetzt in den Quellen gelesen habe. Man hat also angefangen zu bauen, man hatte zumindest mal das Geld für den Rohbau zusammen und hat man gesagt, das bauen wir auch. 1909 fand der Umzug statt, also war das Bauwerk errichtet, man konnte es erstmals besichtigen und die Exponate umziehen. Die Gesamtkosten waren bis dahin auf ein Viertel Millionen Mark gestiegen. Und am 22. Mai 1910 feierte man dann Richtfest. Die Stadt Speyer steuerte kein Geld bei, aber einen Bauplatz, und zwar Premiumlage, beste Lage am Domplatz. Dort war die neue Kavalleriekaserne untergebracht. Sie können sehr, sehr gut, denke ich, verorten durch die angrenzende Bebauung. Hier 1:1 an dem Ort steht heute das Museum. Das Königreich Bayern steuerte dreimal auf mehrfaches Ansinnen, dreimal 100.000 Mark zum Bau bei. Die weiteren Gelder kamen hier aus dem Kreis, beziehungsweise auch durch sehr viel bürgerschaftliches Engagement. Im Herbst 1906 wurde dann die Kavalleriekaserne abgerissen, um Platz für das Museumsgebäude zu machen. Ja, der Name Gabriel von Seidel ist schon ein paar Mal gefallen. Gabriel von Seidel ist nicht irgendwer, sondern eben einer der bedeutendsten Baumeister der damaligen Zeit. Und ich möchte zum Folgenden die Geschichte erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Gabriel von Seidel für dieses Museumsneubauvorhaben gewonnen werden konnte. Gabriel von Seidel ist 1848 in München zur Welt gekommen, starb dort auch 1913. Dazwischen liegt aber wirklich die abenteuerliche Karriere eines Tausendsassers. Man kann es nicht anders sagen. Eine absolut beeindruckende Biografie. Interessanterweise ist Gabriel von Seidel schon als junger Mann mit Luitpold in Berührung gekommen. Eigentlich stammte Gabriel von Seidel aus einer Bäckersfamilie. Der Adelstitel, der ist ihm erst später verliehen worden, das von, aber er stammte aus einer Bäckersfamilie, die aber auch wiederum sehr umtriebig war und unter anderem auch eine Kegelbahn unterhielt. Der Vater Seidel hat mit seinen beiden Söhnen gemeinsam eine Kegelbahn in München gebaut, die gesellschaftlicher Anziehungspunkt wurde, und montags kegelte dort immer Luitpold mit seinen Freunden und Verwandten. So kam es zu einer ersten frühen Begegnung, wenngleich da noch nicht abzusehen war, dass als Gabriel von Seidel überhaupt mal ein bedeutender Architekt werden sollte. Er war auch erst Raumausstatter und für Innenarchitektur zuständig, ehe er dann diese großen Bauwerke entwickelte. Welche Bedeutung Gabriel von Seidel hatte, sieht man beispielsweise an einer zahlreichen Auswahl von Karikaturen. Ich habe zwei Stück mitgebracht. Hier sieht man Gabriel von Seidel gemeinsam mit zwei weiteren Architekten. Man sieht hier ihn wild gestikulieren am Tisch. Er ist an dem Bart zu erkennen, an diesem geschwungenen Schnauzbart. Die beiden sind scheinbar uninteressiert, essen hier ihre Suppe weiter, aber Gabriel von Seidel wird nicht müde, seine Ideen zu erzählen. Und tatsächlich ist das etwas, was viele Zeitgenossen von ihm gesagt haben. Ein schönes Zitat habe ich mir aufgeschrieben. Er konnte sich entzücken, dass es unmöglich war, nicht angesteckt zu werden. Also er war von so einer Begeisterung für die Themen getrieben, dass man irgendwann Feuer und Flamme wurde. Und, das zeigt diese weitere Karikatur, er war ein akribischer Arbeiter. Diese Karikatur zeigt vier Architekten in Rom bei einer Romreise, die tatsächlich stattgefunden hat. Seidel, Seitz, Stuck und Hupp. Und auf dieser Karikatur sieht man vier Menschen, die unter der Hitze leiden, der eine schläft, auch der Kutscher schläft, und nur einer ist hier ganz beflissen bei der Sache mit seinem Skizzenblock, der mit den O-Beinen, genau, Gabriel von Seidel. Gabriel von Seidel wurde offenbar nie müde, egal wo er war, sich nochmal eine Bauform abzuzeichnen, ein Foto aufnehmen zu lassen. Er hat dadurch einen irrsinnig riesigen Formenschatz aufgebaut. Ganze Zimmer haben diese Formenschätze gefüllt, wo er dann praktisch mit Karteikästen sich inspirieren konnte und so auch zu seinen Ideen gekommen ist. Und ja, auch dieses Thema O-Beine, er muss von der äußerlichen Erscheinung nicht besonders charismatisch auf den ersten Blick gewirkt haben, nicht sehr anziehend, aber er hat eben offenbar durch seine Ausstrahlung und vor allem durch seine Leidenschaft, mit der er die Dinge betrieben hat, unglaublich viele Fürsprecher gewonnen. Dieser riesige Formenschatz, der wurde von Seidel eingesetzt, eben um immer wieder neue Bauwerke zu entwickeln, die jede für sich auch eine eigenständige Charakteristik haben und in keinster Weise jetzt schablonenhaft austauschbar wären. Seidels Ziel war es, Wohlfühlorte zu schaffen. Er schrieb selbst, dass er die heile Welt in seine Bauwerke hineinbringen möchte. Beispielsweise war er auch der Erste, der Bürgerhäuser plante und darin Kinderzimmer vorsah. Auch das ist etwas, wo er sehr weitsichtig war, wo er aber eben auch wieder dieses Thema heile Welt und diese Gesamtheit, die er als seine Maxime gesehen hat, entsprechend umgesetzt hat. Ja, Sie sehen schon, es war eine besondere Persönlichkeit. Ich stelle Ihnen mal ein paar Bauwerke vor, die er zu dem Zeitpunkt, bevor er in Speyer engagiert wurde, schon umgesetzt hatte. Beispielsweise das Karlstor-Rondell am Karlsplatz, also am Stachus in München, bis heute eine der wichtigen Sehenswürdigkeiten, stammt von Gabriel von Seidel. Oder die Lehnbach-Villa, die Villa, die er für seinen Freund, den Künstlerfürsten Franz von Lehnbach, entwickelt hat. Auch die, ein Werk von Gabriel von Seidel, was er bereits vor der Jahrhundertwende angegangen hatte. Oder die katholische Pfarrkirche St. Anna in München. Auch hier sehen Sie wieder diesen Formenreichtum. Da ist nichts ausgetauscht, sondern es ist immer wieder neu entwickelt, immer wieder aus dem Stil des Historismus natürlich mit der Formensprache der Vergangenheit neue Bauwerke errichtet. Dann sicherlich eins seiner Meisterstücke, das Bayerische Nationalmuseum in der Prinzregentenstraße in München, das 1900 eröffnet wurde, also 10 Jahre vor unserem Museum. Und auch die Pläne für das Deutsche Museum in München stammen auch von Gabriel von Seidel. Dieses konnte er selber zur Lebzeit nicht mehr fertigstellen, es wurde dann von seinem Bruder fertiggestellt. Große Frage, wie konnte es nun gelingen, diesen absoluten Star-Architekten, diesen Spitzenarchitekten für das doch kleine Speyer im linksrheinischen Bayern oder eben in der Pfalz zu gewinnen? Hierfür hat uns letztendlich der Zufall geholfen, denn in dieser Zeit, als man sich nach einem Architekten umguckte, fand in Speyer eine spektakuläre Maßnahme statt, die ganz Europa letztendlich auch beschäftigt hat, nämlich die Öffnung der Kaisergräber im Speyerer Dom. Auf Genehmigung unseres Prinzregenten Luitpold wurde die Öffnung und die Untersuchung der Kaisergräber durchgeführt. Am 16. August begannen um 10 Uhr die Grabungen und bis September waren diese Grabungen dann auch abgeschlossen. Man hat innerhalb relativ kurzer Zeit die Gräbersituation dort untersucht und geprüft und auch da wieder die Ergebnisse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften nach München gemeldet. Diese Grabung war allein von der Bedeutung, die Kaisergräber, auch die Fragen, die sich damit hinter verborgen, zum Beispiel, ob man im Dom vielleicht doch noch ein Grab von Friedrich Barbarossa finden könnte, dessen Leichnam ja bis heute verschollen ist, oder auch die Fragen, ob im Pfälzer Erbfolgekrieg die Gräber so geplündert wurden, dass möglicherweise gar nichts mehr vorhanden ist. Das war so die Spannweite von Sensationsfunden, die man sich erhofft hat, bis zu es ist nichts mehr da. Und es war also ein vielbeachtetes Unterfangen und es zog natürlich viele Geschichtsinteressierte und Wissenschaftler an. Eine Aufnahme aus dieser Zeit zeigt hier einen Expertenkreis von Wissenschaftlern, die nach Speyer gekommen sind. Und ich zoome mal ein bisschen näher heran. Da sehen wir nämlich in diesem Kreis im Jahr 1900, ich glaube, es ist relativ klar, es gibt zwar keine Bildbeschreibung dazu, aber ich glaube, es ist relativ klar, dass wir es hier mit Gabriel von Seidel zu tun haben. Wenn Sie den Haaransatz vergleichen, auch die Ohren, den Schnauzbart, kann man mit großer, großer Sicherheit sagen, dass Gabriel von Seidel hier schon im Jahr 1900 vor Ort war. Dann war natürlich die große Frage, was macht man mit den Gräbern, nachdem man sie gefunden hatte? Sollen die sterblichen Überreste einfach wieder wie zuvor bestattet werden oder sollen sie in einer, wie man damals sagte, würdevollen und stilgerechten Gruft beigelegt werden? Und hier entschied Prinzregent Luitpold von Bayern Zweiteres, nämlich dass eine neue Gruft für die Kaisergräber errichtet werden sollte. Und wer wurde damit beauftragt? Gabriel von Seidel. Gabriel von Seidel ist nun zum ersten Mal dadurch in Speyer überhaupt an einen Auftrag gekommen und war von dort an in Speyer tätig. Der Bayerische Landtag stellte 120.000 Mark für die Errichtung der Gruft zur Verfügung, die wir bis heute auch alle noch erleben können. Und Gabriel von Seidel erhielt den Auftrag, sowohl die Gruft als auch die Katharinenkapelle so umzubauen, dass sie künftig für die Reliquien genutzt werden konnte. Gabriel von Seidel war also in der Stadt und jetzt hatte der historische Verein der damals angeführt wurde vom Regierungspräsidenten Adolf Ritter von Neuffer, die geniale Idee, dass man ihn doch einfach mal ansprechen könnte. Und da ging der damalige Schriftführer Georg Berthold in den Dom und sprach buchstäblich Gabriel von Seidel an, ob er nicht Interesse hätte, das Historische Museum der Pfalz zu bauen. Und ich hatte ihn schon geschildert, Seidel war ein schwärmerischer Typ und er konnte offenbar dafür gewonnen werden. Es gab natürlich auch verschiedene Punkte, die für ihn sehr interessant waren. Es war nämlich so, dass die Funde aus den Kaisergräbern zunächst ans Bayerische Nationalmuseum nach München gekommen sind. Also er kannte auch schon die Exponate, die hier dann später eben im Historischen Museum der Pfalz ausgestellt werden sollten und hatte von daher schon ein großes Interesse. Und relativ kurz, nachdem man mit ihm in Kontakt trat, sagte er, das Historische Museum der Pfalz zu erbauen, ist die schönste Aufgabe meines Lebens. Und nach den Bauwerken, der kleinen Auswahl, die ich Ihnen gezeigt habe, aus über 70 Bauten, die er errichtet hat, sagt schon einiges. Am 24. November 1904 stellte er seine ersten Skizzen vor. Er stellte sich eben einen Profanbau der deutschen Renaissance vor, der auch Bauzitate aus der Umgebung aufgreifen sollte, etwa auch bestimmte Typologien, beispielsweise vom Heidelberger Schloss, in sich vereinen sollte. Das Ganze wurde, bevor eben die Feinplanung gemacht wurde, gab es ein Modell, könnte man sagen. Heute wäre das ein dreidimensionales Modell, damals war es eine Federzeichnung. Und was in unserem Zusammenhang noch ganz interessant ist, dass Gabriel von Seidel ganz ursprünglich an der Stelle, wo wir jetzt heute die Widmung an den Prinzregenten haben, da sollte damals Historisches Museum der Pfalz stehen. Das ist dann später in die Mitte gerückt. Relativ schnell war man sich einig, weil Seidel das Ganze wieder auch ganzheitlich angegangen ist. Er hat also nicht nur ein Bauwerk hingestellt und dann gesagt, und schaut ihr, wie ihr damit klarkommt, sondern er hat sich den gesamten Exponatbestand angeschaut und hat auch überlegt, welches Exponat an welcher Stelle verortet werden könnte. Also er war im Prinzip nicht nur Architekt, sondern war ein Stück weit auch Ausstellungskurator, der sich dem gesamten Bestand des Museums angenommen hat. Zwischen 1907 und 1909 war dann am Domplatz Baustelle. Und hier sehen wir einige seltene Aufnahmen, wie das Historische Museum allmählich in die Höhe gewachsen ist. Wie gesagt, der Neubau begann im Vertrauen, dass die notwendigen Mittel noch, Zitat, von den Freunden der schönen Sache bis zum Ende der Bauzeit gespendet werden sollten. Damals konnte man darauf offenbar auch vertrauen. Es gab großes bürgerschaftliches Engagement, sodass tatsächlich eben dann diese Gesamtsumme von 1,25 Millionen auch zusammengekommen ist. Noch eine weitere Aufnahme, die auch schön zeigt, wie hier das Portal in die Höhe gewachsen ist. Auf dem Schild sieht man Bauherr, der Historische Verein der Pfalz, am Neubau und die Bauleitung eben von Professor Gabriel von Seidel. Noch ein Blick ins Innere. Das ist der Blick, den wir heute auch haben, wenn wir in den ersten Raum unserer Ausstellungen hineintreten. Ja, am 14.06.1908 wurde Richtfest gefeiert. Und man hatte vorher auch auf Raten Seidels aus dramaturgischen Gründen auf eine Grundsteinlegung verzichtet, weil es bei einer Grundsteinlegung ohnehin nichts zu sehen gibt. Man hat gesagt, man versucht möglichst viel in dieses Richtfest hineinzupacken und tatsächlich wurde es ein Volksfest, könnte man sagen, ein großes Ereignis für Speyer, denn man hatte eigens eine Tribüne errichtet, es wurden natürlich verschiedene Programmpunkte aufgeführt, es gab musikalische Begleitung, es gab Reden und Zeremonienmeister des Ganzen, Sie können es sich schon denken, war Gabriel von Seidel. Gabriel von Seidel hatte nämlich, das ist jetzt kein Foto aus Speyer, sondern eins aus München, hatte schon Vergleichbares 1888 organisiert, anlässlich des 100. Geburtstags des Königs Ludwigs I. von Bayern, der natürlich verstorben war, der auch eigentlich schon 2 Jahre früher gefeiert worden wäre, aber wegen der dramatischen Umständen um den Tod Ludwigs II. Hat man das Ganze verschoben, hat dann aber ein riesiges Fest mit Umzug gefeiert, das von Gabriel von Seidel choreografiert wurde. Von daher lag es nahe, dass er auch dieses Richtfest in die Hand nehmen würde. Und er ließ sich auch nicht lumpen, selbst im Ledershirt als Handwerker dem Zug voranzuschreiten. Er hatte eine kupfervergoldete Kelle in der Hand, einen kupfervergoldeten Hammer. Die Kelle hatte Inschriften, 2 Inschriften. Darauf stand nämlich Bayerisches Nationalmuseum München und Historisches Museum München. Die 2 Museumsbauten, die er selber vorher geplant hatte, gewissermaßen auch als Referenz, dass er der Richtige hier in Speyer ist, am richtigen Ort. Gabriel von Seidel hielt auch die erste Rede an diesem Vormittag. Daraufhin folgten die anderen Handwerker, die zum Teil Gedichte vortrugen. Es gab eine große Huldadresse an den Prinzregenten. Unser aller geliebter, allverehrter Pfalzgraf, Prinzregent Luitpold des Königreichs Bayern Verweser hoch. Und dann riefen alle hoch. Und man hat das auch gleich nach München per Telegramm geschickt. Und es wurde noch am selben Tag beantwortet durch ein Telegramm des Prinzregenten an den ersten Vorsitzenden des Vereins Historisches Museum der Pfalz, Herrn königlichen Regierungspräsidenten von Neufer in Speyer. Seine königliche Hoheit, der Prinzregent, entbieten den zur Feier des Richtfestes des Historischen Museums der Pfalz Versammelten für ihre begeisterte Huldigung herzlichen Dank. Allerhöchst dieselben beglückwünschen den Verein zu dem raschen Fortschreiten seiner für die schöne Pfalz und ihre reiche Geschichte so wertvollen Schöpfung und erkennen gerne die großen Verdienste an, die Eure Exzellenz und Professor Dr. Gabriel von Seidel sich um das Zustandekommen des Museumsneubaus erworben haben. In allerhöchstem Auftrage, Freiherr von Wiedenmann, Generaladjutant. Also diese Festzeremonie war ein großes Volksfest. Es gab auch noch eine lange Speisenfolge, die erspare ich Ihnen jetzt, weil damit können wir niemals mehr mithalten, wenn wir in ein paar Jahren den Neubau eröffnen. Aber es wurde hier wirklich richtig groß gefeiert und alles eben von Gabriel von Seidel vorgegeben. Gabriel von Seidel wurde dann ein Jahr später wegen seiner Verdienste auch die Ehrenbürgerschaft Speyers angetragen. Das ist jetzt ein Auszug aus der Website hier von der Stadt Speyer. Eben für seine Verdienste um die Errichtung des von ihm geplanten Neubaus des Historischen Museums der Pfalz. Und wir haben weitere Quellen, wie er hier auf die Menschen gewirkt hat, insbesondere in seinem Nachruf von 1913, den hier auch wiederum der damalige Regierungspräsident gesprochen hat. Er schrieb zum Nachruf von Seidel, er war der Erbauer des Historischen Museums, er war aber uns und der Stadt nicht nur das, er gehörte uns mit ganzer Seele. Köstlich war das Bild, ihn im Weinmuseum, das ihm ans Herz gewachsen war, zu sehen, in jeder Hand einen mächtigen, ehrwürdigen Humpen, bis er am richtigen Platz in gute Beleuchtung gerückt war. Also er räumte sogar das Museum selber ein, hat die Exponate selbst an Ort und Stelle gebracht. Er hat es wirklich als ganzheitliche Aufgabe verstanden. Ja, am 22. Mai 1910 wurde das Museum dann feierlich eröffnet, in Anwesenheit des Prinzregenten Ruprecht, also des Sohnes von Prinzregent Luitpold. Prinzregent Luitpold war 89 Jahre zu diesem Zeitpunkt und er hat sich die beschwerliche Fahrt mit der Kutsche erspart und seinen Sohn in seiner Stellvertretung geschickt. Hier wurde dann eine Ehrenkompanie aufgerichtet, die der Prinzregent entlangschritt, um die Eröffnung des Museums zu feiern. Auch im Innenhof, in unserem Forum, das augenblicklich noch nicht begehbar ist, aber in wenigen Wochen wieder, auch da feierte man natürlich. Hier ist eine lange Tafel aufgerichtet und auch hier erwies sich das Museum eigentlich von Anfang an als gesellschaftlicher Anziehungspunkt, auch über die Ausstellung hinaus, auch das, was wir eigentlich heute immer möchten und wofür wir auch arbeiten. Die Öffnung selbst wurde natürlich durch vielerlei Programmpunkte wiederum geschmückt, beispielsweise die Frauen und Mädchen aus Neustadt, die hier auf diesem Bild verewigt sind, erwiesen ihre Referenz, oder auch die Palatina mit Pagen, eine junge Frau, gekrönt als Palatina, die zwei Pagen bei sich hatte. Und Gabriel von Seidel setzt sich auch eigens dafür ein, dass an ganz prominenter Stelle im Museum ein wichtiges Gemälde angebracht werden sollte, nämlich das von dem Prinzregenten Luitpold. Ein Gemälde von Franz von Stuck, das einen Ehrenplatz im Museum erhielt, das augenblicklich bei uns im Depot in der Baumwollspinnerei ist, aber eines Tages, wenn wir mal mit allen Baumaßnahmen, die die Zukunft bringen, fertig sind, auch wieder an seinen Platz kommen wird. Vielen Dank.
Das war die fünfte Folge von Geschichte im Vortrag mit unserem Direktor Alexander Schubert zum Thema Prinzregent Luitpold von Bayern, Speyer und das Museum. Übrigens, ab dem 13. April 2025 zeigen wir die kulturhistorische Ausstellung Cäsar und Kleopatra, für die wir ebenfalls wieder ein Vortragsprogramm planen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Geschichte im Vortrag.